Sie hören Deres 2, Atlas, Menschenlandschaften, Musik, heute auf den Spuren der schwarzen Pharaonen, unterwegs durch Ägypten und durch den Sudan. Am Mikrofon Christina Capriz. Der Ägypten und der Sudan sind derzeit oft in den Schlagzeilen. Bei Atlas lassen wir die Tagespolitik aber beiseite und tauchen tief ein in die großartige Vergangenheit dieser beiden Länder. Die Geschichte von Ägypten ist weltberühmt. Die Pyramiden von Giza, der Karnak-Tempel in Luxor, der große Tempel von Ramses II. In Abu Simbel. Das sind Namen, die Sehnsüchte wecken und das Herz von Reisenden zu Recht höher schlagen lassen. In Abu Simbel, kurz vor der Grenze zum Sudan, endet für die meisten die faszinierende Reise in die Vergangenheit. Doch jenseits der Landesgrenze gibt es noch viele weitere historische Schätze zu entdecken. Pyramiden, Gräber und die sogenannten schwarzen Pharaonen. Die schwarzen Pharaonen kamen aus dem heutigen Sudan und beherrschten um 700 v. Chr. Während eines Jahrhunderts Ägypten. Der Schweizer Archäologe Charles Bonnet hat im Sudan Spuren von ihnen entdeckt. Eindrucksvolle Granitstatuen, die von jener Zeit erzählen. Atlas reist von Abu Simbel aus auf den Spuren der Pharaonen gen Süden, den Nil entlang nach Sudan. Salam Kairo Salam, mit dem Ensemble Salamat, dem wir in unserer Sendung heute noch weiter begegnen. Salam Kairo sagen auch wir, denn in Kairo beginnen wir unsere Reise. Von Jahr zu Jahr reisen mehr Leute nach Ägypten. 2010 sind mehr als 14 Millionen Touristen registriert worden. Alle wollen sie die Schätze der ägyptischen Vergangenheit bestaunen und bei den Pyramiden und in den Tempelanlagen die pharaonischen Hochkulturen selber erleben. Für viele ist der Höhepunkt Abu Simbel mit dem großen Tempel Ramses II. Auch unsere erste Reiseetappe führt uns nach Abu Simbel. Die Reportage von Rudi Küng.
Die Reise in die Vergangenheit Ägyptens beginnt in Kairo. In der Altstadt von Khan al-Khalili bis ins Gamelaya-Quartier kann man sich in frühere Zeiten zurückversetzt fühlen. Enge Gassen, Straßen mit uraltem Steinpflaster, kunstvolle Moscheen und Minarette, altehrwürdige Gebäude mit holzgeschnitzten Balkonen und Sichtblenden an den Fenstern, mächtige Stadttore, dazu Märkte aller Art, Gold, Silber und Messingschmuck, Kupferwaren, Shishas, Wasserpfeifen, Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch. Und durch die Menschenmenge flitzen Mopeds und junge Männer auf Fahrrädern, die mit einer Hand große Holzbretter voller Rundbrote balancieren. Die Altstadt erscheint wie eine Oase der Gemächlichkeit in der gigantischen Metropole, wo der dichte Verkehr fast nie zur Ruhe kommt. Die größte Stadt Afrikas wächst beidseits des Nils in alle Richtungen in die Wüste hinaus und kommt den Pyramiden von Giza schon bedrohlich nahe, diesen weltbekannten Zeugnissen der jahrtausendealten Kultur und Geschichte Ägyptens. Eine fast unerschöpfliche Fülle solcher Zeugnisse bietet das Ägyptische Nationalmuseum im Herzen der Stadt. Auch dieses wirkt in der Hektik der Metropole wie eine weitere Oase. Über 100.000 Exponate nennt das Museum sein eigen. Nur ein Teil davon ist den Besucherinnen und Besuchern zugänglich, doch es ist mehr als genug. Ganze Tempelelemente, Statuen, Mumien, Särge, Papyrusschriften, Schmuck und Alltagsgegenstände. Allein mit der Erkundung des sensationellen Grabschatzes des Tutankhamun könnte man Tage verbringen. Doch ich will weiter, nilaufwärts, Richtung Süden, weiter ins Innere des afrikanischen Kontinents, nach Nubien. Ich will weniger Bekanntem in dieser Wiege der Zivilisation im fruchtbaren Niltal nachspüren. Eine 15 Stunden lange Zugreise dem Nil entlang beginnt. Zahllose Monumente liegen an dem langen Weg. Ich fahre aus Zeitgründen an allen vorbei, lasse auch Luxor aus mit seinen berühmten archäologischen Schätzen, dem Karnak-Tempel, dem Tal der Könige oder dem Tempel der Hatschepsut. Abend in Aswan. Während die ersten Sterne aus dem dunkelblauen Himmel zu leuchten beginnen, ertönt überall über der Stadt der Ruf des Muezzins. Aswan galt einst als Tor zum Inneren Afrikas. Bei Aswan verlief die Grenze des ägyptischen Pharaonenreichs. Weiter südlich, im heutigen Sudan, lag Nubien, das sich fast bis zum Zusammenfluss des Blauen und des Weißen Nils in Khartoum erstreckte. Gegen die dunkelhäutigen Nubier, die als Bogenschützen berühmt waren, setzten die ägyptischen Pharaonen immer wieder ihre Armeen ein, um sie zu unterwerfen. Heute ist Aswan auch wegen des Staudammes bekannt, den der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser bauen ließ. Der Damm staut den Nil zu einem See von 500 Kilometern Länge, dem Nassersee. Dank des Aswan-Staudamms konnte in Unterägypten die landwirtschaftliche Anbaufläche um ein Drittel vergrößert und die Stromerzeugung verdoppelt werden. Zum Preis gravierender ökologischer Folgen allerdings. Weil der fruchtbare Schlamm des Nils zurückgehalten wird, müssen die Bauern Kunstdünger einsetzen, der die Böden versalzen lässt. Einen hohen Preis zahlte auch die nubische Bevölkerung. Wir lebten auf dem nubischen Land am Nil, sagt Kabir Jamal Abdu. Er ist mit 76 Jahren ältester seiner Großfamilie. Als der Damm das Wasser staute, wurde unser Land überflutet und wir mussten umgesiedelt werden. Wir verloren unsere Dattelplantagen, unsere Häuser und Dörfer, die alle eine gute Infrastruktur hatten, Straßen, Elektrizität.
All our villages have good infrastructure, including roads, electricity.
Von der Überflutung bedroht waren auch die Bauwerke aus pharaonischer Zeit. In einer beispiellosen Aktion mobilisierte die UNESCO Gelder und Fachleute, um die unersetzlichen Schätze zu retten. Vieles davon ist im Nubischen Museum von Aswan aufbewahrt. Doch nicht alles konnte in Sicherheit gebracht werden. Nekropolen und einige Tempel verschwanden auf dem Grund des Sees. 14 Tempelanlagen konnten gerettet werden. 10 davon wurden Stein für Stein demontiert und auf höherem Gelände wieder errichtet. Die berühmteste ist Abu Simbel. Mit voller Kraft pflügt sich die Nubian Sea durch die riesige Wasserfläche des Nassersees, der eingebettet liegt in rotfarbene Wüste und felsgraue Hügel und Bergzüge, eine atemberaubende Szenerie. Kein Dutzend Kreuzfahrtschiffe sind auf dem See unterwegs. Die Weite und die Ruhe hier sind wie von einer anderen Welt als auf dem Nil zwischen Luxor und Aswan, wo über 400 Touristenschiffe verkehren. Ruhe findet man besonders auf den Landausflügen. Dieser Tempel heißt Maharaka und jener Dakka. Es sind die Namen der Dörfer, wo sie standen, bevor sie gerettet wurden. 40 und 50 Kilometer entfernt von hier, erklärt der Reiseführer der Touristenschar. Ja, Am nächsten Morgen dann zeichnet sich am Horizont der majestätische Tempelberg von Abu Simbel ab. Nichts verrät dem fernen Auge, dass er vor 45 Jahren in einer wahrlich monumentalen Aktion an seinen neuen Standort versetzt wurde. Internationale Archäologenteams zerlegten die Tempelanlagen in über 2000 Tonnen schwere Blöcke und bauten sie an einem eigens dafür aufgeschütteten Berg identisch wieder auf. 65 Meter höher und 210 Meter vom Ufer entfernt. (lacht) 1968 wurde Abu Simbel nach vierjähriger Bauzeit wieder eröffnet und wird seither jedes Jahr von Millionen Menschen aus aller Welt besucht und bewundert. Nachts, wenn die Hitze des Tages gewichen ist und die Tempel menschenleer sind, lässt eine Licht- und Tonschau für ein kleines Publikum etwas von der mysteriösen Aura von Abu Simbel und seiner 3000-jährigen Geschichte erahnen.
El Nilo, mi eterno compañero bendice estas orillas desde los albores del mundo.
Nil, du mein ewiger Begleiter, segnest diese Ufer seit Beginn der Welt. Der Gang der Zivilisationen, der Verlauf der Gestirne, Morgenröten und Abenddämmerungen widerspiegeln sich im Schaum deiner Gewässer.
Die moderne Tonbildshow lassen wir jetzt hinter uns und tauchen ein in die traditionelle Musikwelt Sudans mit dem Sänger Abdel Gadir Salim.
الهم الفوق القلب الهم الفوق القلب بدريبو إلا الرب الزول فاطرا صب الزول فاطرا صب وشايل الخاطر تب وشايل الخاطر تب لو قلبك فراكي أنا بطراكي يا جمير في سماكي انقلبك فراكي انا بطراكي يا جمير في سماكي لك عطشان ومبلح لك مرضان ومطرح لك عطشان ومبلح ولك مرضان ومطرح شوفك لي ما مصرح شوفك لي ما مصرح قلبي عليك يجرح قلبي عليك يجرح لو قلبك فراكي انا بطراكي يا جمير في سماكي انقلبك فراكي انا بطراكي يا جمير في سماكي ¶¶ يدي يا بنية خدارة ساق الصيد يا بنية خدارة ساق الصيد المفير يدي يا بنية خدارة ساق الصيد يا بنية خدارة ساق الصيد قدرة الفريد يا بنية خليني انت مريد يا بنية خليني انت مريد المفير هدي يا بنية خدارة ساق صيد يا بنية خدارة ساق صيد قدرة الفريد يا بنية خليني انت مريد يا بنية خليني انت مريد لو قلبك فراكي أنا بطراكي يا جمير في سماكي انقلبك فراكي أنا بطراكي يا جمير في سماكي انقلبك فراكي أنا بطراكي يا جمير في سماكي.
Einer der großen Sänger des Sudans, Abdelkadir Salim. Ich bin deinem Charme erlegen, heißt sein Stück. Abdelkadir Salim kommt aus dem Norden des Landes. Er hat eine musikalische Strömung begründet, die in den 70er Jahren die traditionelle Musik im Sudan modernisiert hat. Dazu beigetragen haben vor allem der Klang sogenannter westlicher Instrumente wie der Gitarre, dem Saxophon oder dem Akkordeon. Davon hören Sie ganz am Schluss unserer Sendung noch eine Kostprobe. Abdelkadir Salims Lieder und Melodien sind aber oft ganz traditionell, wie eben gehört, begleitet mit der arabischen Laute Oud. Sie sind bei Atlas Menschenlandschaften Musik hier auf DRS 2, heute mit einer Reise in den Sudan zu den schwarzen Pharaonen. Nach Abu Simbel am Nassersee, dem ersten Höhepunkt unserer Reise in die pharaonische Vergangenheit, sind wir nun im Sudan angelangt. Hier liegt der größere Teil des historischen Nubiens und folglich auch die Überreste der nubischen Hochkultur und Zivilisation. Die steht im Schatten der ägyptischen Pharaonengeschichte, wird aber seit Jahrzehnten von Forschern erkundet. Und ausgerechnet ein Archäologe aus der Schweiz hat hier bahnbrechende Entdeckungen gemacht. Rudi Küng mit einer weiteren Etappe seiner Reise ins sudanesische Nubien.
Nach einer guten Weile Fahrt auf der neu asphaltierten Straße dem Nil entlang Richtung Süden treffe ich auf eine Karawane beim Zwischenhalt. Weit über 100 einhöckrige Dromedare sind da zusammen. Die meisten haben sich auf dem steinigen Wüstenboden niedergelassen, einige stehen. 5 Männer in weißer Celabia und Imma, dem weißen Rock und Turban, führen sie. 13 Tage seien sie schon unterwegs auf ihrem Weg nach Kairo, wo sie die Tiere verkaufen wollen. Sie seien gut unterwegs und hätten die Hälfte der Strecke hinter sich, sagen sie bei einem Glas süßen Tees, zu dem sie mich einladen. Mein Timing der Reise ins sudanesische Nubien ist weniger gut. Der Genfer Archäologe Charles Bonnet, einer der besten Kenner der nubischen Geschichte und Zivilisation, ist nicht im Sudan. Später erst, ich war längst wieder in den schweizerischen Alltag verstrickt, erreichte ich ihn auf seinem Handy. Jetzt war er in Kerma, dem nubischen Zentrum nördlich der Stadt Dongola, das er archäologisch erforscht hat wie kein zweiter.
Quand je suis arrivé pour la première fois au Soudan, on m'a dit, mais tu es complètement fou, il y a rien à découvrir au Soudan.
Als ich das erste Mal in den Sudan ging, sagte man mir, ich sei vollkommen verrückt. Es gebe im Sudan nichts zu entdecken. Alles spiele sich in Ägypten ab. Heute sagt das niemand mehr. In den vergangenen 45 Jahren haben wir enorme Fortschritte gemacht, was die Kenntnisse über den Sudan und das nubische Gebiet betrifft. Wir haben nicht nur festgestellt, dass Nubien eine phänomenale, außerordentliche Vergangenheit hat, sondern auch, dass diese Vergangenheit phasenweise mit Ägypten rivalisiert.
On s'est aperçu que il y avait un passé phénoménal, extraordinaire, mais que par moment ce passé rivalise avec l'Égypte.
1965 war der Genfer Charles Bonnet im Alter von 31 Jahren zum ersten Mal in den Sudan gereist.
Bien, nous étions trois amis et nous avons passé à l'université de Genève un diplôme en sciences orientales.
Wir waren drei Freunde an der Uni Genf und hatten ein Diplom in orientalischen Wissenschaften gemacht. Wir waren sehr romantisch und wollten unsere Freundschaft weiterführen. So entschieden wir, in Sudan forschen zu gehen. Der Sudan war damals sehr wenig bekannt und auch ein wenig rätselhaft. Seit 45 Jahren arbeite ich nun im Sudan, so etwa 2 bis 3 Monate pro Jahr. Das ist viel Zeit in diesem Land. Es war eine gute Entscheidung, in den Sudan zu gehen, denn wir haben glänzende Entdeckungen gemacht.
Für seine archäologischen Fundstätten ist der Sudan kaum bekannt. Vielmehr ist das größte Land Afrikas mit seinen Konflikten im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Mit dem Krieg in Darfur im Westen oder mit dem jahrzehntelangen Bürgerkrieg im Süden, der jetzt mit der Unabhängigkeit des Südsudans definitiv ein Ende finden soll. Im Nordwesten jedoch, im fruchtbaren Niltal vom Nassersee bis zur sudanesischen Hauptstadt Khartoum, war von den Bürgerkriegen kaum je etwas zu spüren. In diesem Gebiet, dem ehemaligen Nubien, forschen Archäologen schon seit langer Zeit, schon lange vor Charles Bonnet.
À cette époque, au moment où nous sommes arrivés ici, les fameuses campagnes de l'UNESCO pour le sauvetage des monuments de Nubie.
Als wir im Sudan ankamen, war gerade die Zeit der berühmten UNESCO-Kampagnen zur Rettung der nubischen Monumente, die vom steigenden Wasser des Nassersees bedroht waren. Das nubische Erbe erstreckt sich ja von Assuan bis weit in den Sudan hinein. So stützten wir uns auf die Forschungen, die andere vor uns gemacht hatten. Besonders auf jene des amerikanischen Archäologen und großen Ägyptologen George Reisner. Reisner hat schon vor 100 Jahren erkannt, dass Nubien sehr wohl von Ägypten verschieden war und sich in Nubien andere historische Phänomene ereignet hatten.
De comprendre que le Soudan était bien différent de l'Égypte et qu'il s'y passait d'autres phénomènes historiques.
Da Charles Bonnet nicht im Land ist, mache ich mich allein daran, die Fundorte dieses nubischen Kulturerbes aufzusuchen. Sie sind zum Teil weit voneinander entfernt und zahlreiche davon liegen abseits der Straße. So verlässt mein Fahrer Jamal die Asphaltstraße und fährt durch die Sandwüste weiter. Es gibt keine Wegweiser, keine für mich erkennbaren Zeichen. Wir fliegen beinahe über den Sand und erreichen unser erstes Ziel inmitten der Wüstenlandschaft, weit ab von jeglicher Siedlung. Nakka. Zwei kleine Tempel stehen frei in der Landschaft, vom ewigen Wind und Sand gezeichnet. Allein ihre Präsenz in der menschenleeren Umgebung ist beeindruckend. Ihre architektonischen Eigenheiten, ihre Verzierungen und Reliefs an Säulen und Wänden aus Sandstein erinnern mich, Laien, an ägyptische Stätten. Ich erkenne ägyptische Götter wie Amun und Horus neben einer Figur mit Löwenhaupt. Es ist der nubische König Apedemak. Durch die Wüste geht es weiter. Eine geradezu archaische Szenerie um einen Sodbrunnen zieht meine Aufmerksamkeit auf sich. Eine Frau treibt einen Esel an, der das kostbare Nass in einem Lederbeutel am Seil über eine quietschende Rolle aus der Tiefe heraufzieht. Die Menschen hier sind Fremde nicht gewohnt. Und so will mir ein Knabe, der meinen Audiorekorder für eine Fotokamera hält, verbieten, ihn zu fotografieren.
No, wie los? No, wie los? Wie los? No, 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 no. Wie los?
Nach einer weiteren Fahrt über Wüstenpisten verschlägt es mir plötzlich den Atem. Ich erblicke das Ruinenfeld der Pyramiden von Meroe. Die ältesten stammen aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, die jüngsten aus dem 4. Jahrhundert nach Christus, als das letzte nubische Königtum, das Kuschitenreich, zerfiel. Die Pyramiden, insgesamt rund 100 an der Zahl, sind viel kleiner als jene von Giza bei Kairo. Die größte hier wäre 30 Meter hoch, wenn ihre Spitze nicht fehlte. Ein Fünftel nur der Höhe der Cheops-Pyramide. Die Meroe-Pyramiden sind auch viel steiler gebaut und vor allem befindet sich die Mehrheit in einem erbärmlichen Zustand. Viele wurden mutwillig von Grabräubern zerstört, schon im Altertum, besonders aber vom italienischen Schatzjäger Giuseppe Ferlini im Jahr 1834. Doch auch wenn der Anlage das Spektakuläre der ägyptischen Städten fehlt, vermag sie den Besucher doch in ihren Bann zu ziehen. Dann etwa, wenn man unter der stechenden Sonne fast allein im rötlichen Sand von Pyramide zu Pyramide stapft und sich in eine vergangene Welt zurückversetzt glaubt.
Das Stück Nuba Nutu mit einer langen Aufzählung von nubischen Städten und Dörfern und mit einem Loblied auf den fruchtbaren Boden Nubiens, der feine Datteln hervorbringt. Ein Stück des Ensembles Salamat. Sie sind bei Atlas auf DRS 2 heute mit einer Reise zu den unbekannten Schätzen Nubiens im heutigen Sudan. Für die Geschichte der nubischen Reiche ist ein Ort zentral, Kerma. Kerma ist der Ursprungsort der nubischen Kultur und Geschichte, die der Genfer Archäologe Charles Bonnet seit 45 Jahren erforscht. Er und Teams aus anderen Ländern haben hier mit ihren Ausgrabungen Funde gemacht, die bis in die Mittelsteinzeit zurückreichen. Hier in Kerma hat Charles Bonnet auch die schwarzen Pharaonen gefunden. Kerma ist die dritte Station auf Rodikings Reise durch das historische Nubien.
From Kerma to Kowa, Charles Bonnet make his study there, this field study of Charles Bonnet and his crew.
In der Gegend von Kerma habe Charles Bonnet und sein Team die Feldforschungen gemacht, erzählt Mohammed Hassan beim Rundgang durch das neue Museum von Kerma. Der einheimische Führer springt für den Archäologen Bonnet ein, der bei meinem Besuch ja nicht da ist. Kerma ist heute ein kleines Dorf, nahe am Nil, oberhalb des dritten Katarakts. Die 6 Katarakte des Nils, das heißt die Stromschnellen, werden bis auf den heutigen Tag von Ägypten her nummeriert. Das ist ein Indiz für die Übermacht Ägyptens. Doch die Nubier leisteten Ägypten Widerstand, insbesondere die Könige, deren Statuen hier im Museum stehen und die man die schwarzen Pharaonen nennt.
Charles Bonnet discovered these statues destroyed like this, and now there is stamped and reburied all the statues and put it at the Kerma Museum.
Anfangs des Jahres 2003 hatte Charles Bonnet und sein archäologisches Team in Kerma die sensationelle Entdeckung gemacht. In einem Grab fanden sie Bruchstücke von Statuen aus schwarzem Granit. Es zeigte sich, dass sie sich zu 7 Statuen zusammenfügen ließen, die schwarzen Pharaonen.
Eine solche Entdeckung geschieht tatsächlich sehr selten im Leben eines Archäologen. Zum Glück waren sie im Boden vergraben, in 40 Teilen. Wir haben sie fast vollständig restaurieren können und jetzt stehen sie da im Museum, so wie Sie sie gesehen haben.
Eine der 7 Statuen überragt alle anderen. Sie stellt den nubischen Pharao Taharqa dar. Er verkörpert den Höhepunkt nubischer Macht. Unter seiner Herrschaft nämlich beherrschten die Nubier ganz Ägypten bis nach Alexandria und darüber hinaus die Region bis in den heutigen Libanon. Das war im 7. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung in der sogenannten 25. Dynastie.
Nous avons dans les statues retrouvées non seulement des pharaons comme Taharqa, qui est un des plus grands des pharaons noirs.
Die Statuen repräsentieren nicht nur den König Taharqa, den größten schwarzen Pharao und seinen Nachfolger, die beide sowohl den Sudan wie Ägypten beherrschten. Sie stellen auch Könige dar, die später regierten. Interessant ist zu sehen, dass auch diese späteren nubischen Könige die Krone von Ober- und Unterägypten trugen. Das heißt, auch wenn sie nicht mehr die schwarzen Pharaonen waren, die über Ägypten und Sudan herrschten, fühlten sie sich immer noch mächtig genug, die weiße und rote Krone Ägyptens zu tragen.
Donc ça, c'est un fait qui montre que Psammetich II devait singulièrement se méfier de ses voisins du Sud.
Dieser Umstand zeigt, dass die Ägypter sich vor ihrem nubischen Nachbarn im Süden sehr in Acht nehmen mussten, auch nachdem sie die Nubier wieder aus Ägypten vertrieben hatten. Das Risiko bestand, dass die nubischen Könige erneut die Macht in Ägypten erobern könnten.
C'est que il y avait un risque de reprise du pouvoir par ces rois nubiens.
Und um diese Gefahr zu bannen, zerschlugen die Ägypter die Statuen der schwarzen Pharaonen. Diese hatten ihre Herrschaft über Ägypten keine 100 Jahre lang halten können. Ihr Reich war von Äthiopien, aber auch von den Assyrern bekämpft worden, die bis nach Theben beim heutigen Luxor vordrangen. Schließlich wurden die schwarzen Pharaonen von ägyptischen Heeren geschlagen und mussten sich vorübergehend weit nach Süden, ins heutige Meroe, zurückziehen.
Es sind die Armeen Ägyptien, sous la direction de Psamétique II, un pharaon qui a réunifié l'ensemble de l'Égypte après le passage des pharaons noirs en Égypte.
Der ägyptische Pharao Psamétique II besiegte die Armee der schwarzen Pharaonen und ließ die Statuen zerstören. Sein nubischer Gegenspieler, wenn ich ihn so nennen darf, König Asbelta, flüchtete nach Süden, kam dann aber nach Kerma zurück und bat den Priester, die zerstörten Statuen zu begraben. So haben wir ein Versteck gefunden, das eine Geschichte erzählt. Denn Asbelta ließ nicht nur die Statuen vergraben, sondern auch alles, was zu den Statuen gehörte. Eine Vielzahl von Plaketten aus Lapislazuli, Goldblätter, Glasobjekte und so weiter. Diese Statuen waren lebendig. Sie wurden regelmäßig mit Goldblättern, Arm- und Halsbändern geschmückt. Die Statuen wirken ohne diese trotzdem noch prächtig. Die stattliche Erscheinung dieser Könige Nubiens kommt im neuen Museum von Kerma voll zur Geltung.
Das Spannende und Faszinierende an der archäologischen Forschung im sudanesischen Nubien sei die Entdeckung, dass es neben der übermächtigen pharaonischen Hochkultur Ägyptens eine eigene nubische Zivilisation gegeben habe, sagt Bonnet.
D'abord, il y a une ancienne tradition. Mon collègue Mathieu Honegger est en train de fouiller un village de 10.000 ans.
Es gibt zuerst eine alte nubische Tradition. Mein Kollege Mathieu Honegger von der Universität Neuchâtel gräbt zurzeit ein 10.000 Jahre altes Dorf aus. Wir stellen fest, dass schon zu jener frühen Zeit eine komplexe Organisation besteht, etwas, was man in Ägypten nicht findet. Später bildet sich eine zweite nubische Stadt, die wir Prä-Kerma nennen, mit großen Dimensionen, weit entwickelt und mit besonderen Quartieren. Darauf folgt ein unabhängiges Königreich Nubien, das Ägypten die Stirn bietet, das Ägypten sogar Angst einflößt, sodass die Pharaonen beschließen, mächtige Festungsanlagen unterhalb des zweiten Kataraktes anzulegen. Es ist ein komplexes, immenses Königreich, das sich in seiner Hochperiode 1300 Kilometer im Niltal erstreckt. Später dann beeinflussen die ägyptischen Pharaonen die Geschicke Nubiens, denn Ägypten ist eine immense Zivilisation.
Und so habe die nubische Zivilisation einerseits ihre eigenen Charakteristiken. Sie sei aber andererseits auch von der ägyptischen Kultur geprägt worden.
La Nubie est un pays qui a ses racines, qui a ses traditions, qui vont se maintenir tout au long de son histoire.
Nubien ist ein Land mit seinen eigenen Wurzeln und Traditionen. Diese bleiben während seiner ganzen Geschichte aufrechterhalten. Auch während der 25. Dynastie, das heißt 700 bis 650 Jahre vor Christus, als nubische Pharaonen, das heißt Könige, Nubien und Ägypten beherrschten. Aber natürlich lebt man nicht neben einem Reich wie Ägypten, ohne davon beeinflusst zu werden. Es gibt also einerseits nubische Eigenheiten. Dazu kommen ägyptische Einflüsse, die von der andersartigen nubischen Kultur assimiliert wurden.
Il y a aussi une influence de l'Égypte qui est assimilée par des cultures très différentes.
The king Taharga who unit between the highest Egyptian and lowest Egyptian.
Dem einheimischen Führer Mohammed aber, so scheint mir, merkt man noch heute den Stolz darüber an, dass Nubiens König Taharqa einst auch über Ägypten herrschte.
sudanesische Sängerin Zaytouna zusammen mit ihrem Ehemann Said Ahmed. Labis Tutu heißt dieses Stück. Sein Text erzählt von weiblicher Schönheit und Geschmeidigkeit. Eine Frau läuft wie eine Gazelle. Jeder, der sie sieht, freut sich und findet sie sympathisch. Gott beschütze sie. Sie hören Atlas, Menschenlandschaften Musik auf Deres 2. Heute führen wir sie in den Sudan, ins Gebiet des historischen Nubiens, auf den Spuren der schwarzen Pharaonen. Die Grabungen in Kerma und an anderen Orten Nubiens gehen weiter. Es gebe noch viel zu entdecken, sagt der Genfer Archäologe Charles Bonnet. Bonnet arbeitet aber auch darauf hin, die historischen Stätten für Besucher zugänglich zu machen und so bei den heutigen Menschen das Interesse an der alten nubischen Zivilisation zu wecken. Dasselbe Ziel verfolgt er mit dem Museum in Kerma, das er vor 3 Jahren eröffnen konnte.
Der Kamelmarkt in der Ortschaft Tangasi, 2 Stunden südlich von Kerma. Kamele, Rinder, Schafe und Ziegen werden hier verkauft und gekauft. Das Feilschen um den Preis gehört dazu. Trotz der Modernisierung, die überall spürbar ist, so etwa haben heute fast alle ein Handy, verläuft das Leben hier noch auf althergebrachte Weise. Besucher werden freundlich aufgenommen, auch wenn selten Ausländer hierher kommen. Um die Menschen hier geht es Charles Bonnet auch, wenn er sagt, die Archäologie sei nur interessant, wenn sie in direkte Verbindung mit den Menschen trete, die heute lebten, und wenn man ihnen die außerordentliche Zivilisation verständlich mache, die sie am Entdecken seien.
L'archéologie n'a d'intérêt que si elle est en relation directe avec les gens qui vivent aujourd'hui. On doit se mettre à leur disposition pour leur faire comprendre une civilisation aussi extraordinaire que celle que nous sommes en train d'étudier.
Zu diesem Verständnis gehört auch die Einsicht, dass Nubien geschichtlich gleichsam ein Tor zu Afrika darstellt.
Sur le plan historique, c'est passionnant parce qu'au fond, on est là aux origines de tout un continent.
Geschichtlich gesehen ist es faszinierend, weil wir uns hier am Ursprungsort eines ganzen Kontinents befinden. Mit der Architektur, einer sehr reichen und eigenständigen Architektur, von der wir vor allem die beiden letzten Jahrhunderte kennen, kaum die älteren Perioden. Die Nubier sind dem afrikanischen Kontinent viel näher als die Ägypter. Und wir Forscher von den Universitäten Genf und Neuenburg möchten die traditionellen afrikanischen Wurzeln hier verstehen, die es in Ägypten nicht gibt. Es ist wirklich eine Annäherung an einen ganzen Kontinent.
Diese Feststellung mag vor dem Hintergrund der jüngeren sudanesischen Geschichte erstaunen, war doch der Norden des Sudan seit der Unabhängigkeit 1956 in Kriege mit dem schwarzafrikanischen Süden verstrickt. Als Folge davon haben die Menschen des Südens auch zu Jahresbeginn 2011 für die Loslösung vom Norden gestimmt. Doch Charles Bonnets Perspektive reicht weiter zurück.
Ici, au fond, au travers de l'archéologie, on est en train de rétablir une vérité historique.
Im Grunde sind wir hier daran, mittels der Archäologie eine geschichtliche Wahrheit zu rekonstruieren. Wir geben mittels der Archäologie, es ist vielleicht etwas gewagt, das zu sagen, einem Land eine Identität. Ein Land, das nicht so sehr an seine Geschichte glaubte, heute aber viel stärker daran glaubt.
Charles Bonnet ist denn auch für seine archäologische Forschung von der sudanesischen Regierung mit der höchsten Ehrung, dem Orden der 2 Nile, ausgezeichnet worden und hat von den Universitäten Khartoum und Dongola Karima je einen Ehrendoktortitel erhalten. Dennoch bleibt Bonnet realistisch. Er will den Kopf auf den Schultern belassen, wie er wörtlich sagt.
On doit justement essayer de montrer l'intérêt de ces vestiges tout en gardant la tête sur les épaules, en ayant.
Wir versuchen, das Interesse an diesen archäologischen Überresten zu vermitteln. Dabei muss man realistisch bleiben. Es sind weniger spektakuläre Überreste als in Ägypten. Aber wenn wir das Interesse an einer anderen Periode, einer anderen Bevölkerung und Zone wecken können, ist das eine gute Lektion. Man muss versuchen, das andere zu akzeptieren.
C'est une bonne leçon de vie, c'est-à-dire qu'il faut essayer de faire accepter l'autre.
Am Ende meiner Reise durch Nubien mache ich noch in Nuri Halt, einem ausgedehnten antiken Friedhof mit Pyramiden. Nuri gleicht einem Trümmerfeld. Von vielen Pyramiden sind nur noch Steinhaufen übrig. Hier sind die wichtigsten Könige Nubiens begraben, erklärt der Wächter Walid Mohammed Naim mit Übersetzungshilfe meines Fahrers Jamal. 34 Pyramiden von insgesamt 200 im Sudan befinden sich hier.
Part of 200 pyramids all over the Sudan. This 34 here, the main and the biggest pyramids.
The king Tirhaqa. Unter der größten Pyramide ist Taharqa begraben, der mächtigste König Nubiens, der über Ägypten regierte und auch gegen die Assyrer gekämpft hat.
After he also attacked and governed Ashuris.
Nubiens schwarze Pharaonen sind eine kurze Episode in der 3000-jährigen Geschichte der ägyptischen Pharaonendynastien. Und der klägliche Zustand ihrer Gräber erscheint mir wie ein Sinnbild dafür. Ihre Statuen im Museum von Kerma aber zeugen vom Stolz einer alten Kultur, deren Reichtum wir erst erahnen können.
Der Reichtum der nubischen Kultur. Und damit endet diese Reportagereise von Afrika-Korrespondent Rudi Küng von Ägypten in den Sudan zu den Schätzen der Nubier. Rudi Küng hat übrigens auch Fotos mitgebracht von seiner Reise, zu sehen auf unserer Homepage auf deres2.ch. Dort finden Sie auch diese und alle anderen Atlas-Sendungen zum Nachhören oder Herunterladen. Redaktion und Moderation Christina Capriz, Musikauswahl Norbert Graf. In der nächsten Ausgabe von Atlas bleiben wir in der Region. Maya Brändli unterhält sich mit dem Religionswissenschaftler Reinhard Schulze über das intellektuelle Kairo. Atlas Menschenlandschaften Musik jede Woche am Sonntag um 18 Uhr und in der Wiederholung am Samstag um 16 Uhr hier auf DRS2. Und zum Schluss hören wir noch einmal den sudanesischen Sänger Abdelgadir Salim. Das Lied heißt übersetzt: Gebt mir mein zärtliches kleines Herz zurück.
Diyar ki qalbili fi diyar ki qalbili bedur bedur diyar ahli انتي اللي حكمتي عليا ناري شقاي املي ظلم الحبايب شين ظلم الحبايب شين يا الريلة خلي ومظلوم وحات عينيكي قلبي الحزين طلي رد القضيب جيبي ما سوي ليك وسالة القضيب جيبي ما سوي ليك وسالة قريب المحيا ما توقي ديها زيادة قريب المحيا ما تكوسي ديها زيادة هواكي زيادة
da shin jabni lek yarila sawet hawak ziyada bil jisma bitaltina warida qalu irada bil jisma bitaltina warida qalu irada ما تقولوا جنة فلان نار الغرام وقادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة نارق بالروحية ما توكديها زيادة نارق بالروحية ما تدوسي ليا زيادة القمر دوري نور وجهي قديمة بطر القمر دوري في ضحكتك يا الريلة زغرات لايد زولي في ضحكتك يا الريلة زغرات لايد زولين بلقى الرشاش فرحان واسمع حنين يمكن القلب جيبي ما سوي ليك وسادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة قلبي الوحية ما توكديها زيادة قلبي الوحية ما توسي ليا زيادة ما بدلتنا والريدة قالوا إرادة ما تقولوا جنة فلان نار الغرام وقادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة القلب جيبي ما سوي ليك وسادة نارق بالروحية ما توكديها زيادة
Thank you. عليك صحيحة يا سلام يا طبيب الريحة يا سلام الريد عليك صحيحة يا سلام انت كان جافيت كلمني بالنصيحة يا انت كان جافيت كلمني بالنصيحة يا يا سلام بنزرع الصندل يا سلام نسقيه بجدول عم نزرع الصندل يا سلام نسقيه بجدول يا سلام قلب بمشي بيتخرق يا فوق الميعاد برجل قلب بمشي بيتخرق فوق الميعاد برجل
حيانا تخشى للسالم